Guten Morgen. Liebe Freunde, nach einer Veranstaltung wie dieser kam ein junger Mann zum Prediger und fragte: Sie haben so viel gesprochen von der Liebe Gottes und seiner Allmacht. Warum lässt Gott nicht einfach alle Menschen in den Himmel? Warum der riesige Aufwand mit dem Kreuz und dem Tod von Jesus? Und der Prediger antwortete dann: Schauen Sie, diese Welt, in der wir leben, ist total kaputt. Im vergangenen Jahrhundert hatten wir zwei Weltkriege und denken Sie erst an die viele Not in so vielen Familien in Deutschland. Mehr als 35% aller Ehen werden geschieden. Wie viel Not und Elend ist damit verbunden? Was ist die Ursache dafür, dass es dieses Leid gibt in dieser Welt? Das kam von einer einzigen Sünde. Die Bibel nennt es den Sündenfall, damals im Paradies bei Adam und Eva. Eine einzige Sünde hat das alles kaputt gemacht und ausgelöst. Und dann ist das explodiert. Die Sünde in uns Menschen hat die ganze Welt kaputt gemacht. Was würde passieren, wenn Gott uns Menschen, so wie wir sind, in den Himmel lassen würde? Und der junge Mann hat dann die Antwort selber gegeben. Der hat gesagt, wir würden den Himmel mit unserer Sünde kaputt machen. Und deshalb lautet einer der letzten Sätze, den wir von Jesus in der Bibel lesen können, Offenbarung 22, 15, die Hunde müssen draußen bleiben und mit ihnen alle, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben, alle Mörder, Götzenanbeter, überhaupt alle, die sich für die Lüge entschieden haben, die sie lieben und tun. Hier geht es ja nicht um die Bäckerei von nebenan, wo da so ein niedliches Schild dran steht mit einem trolligen Hundekopf und steht dann drauf, wir müssen draußen bleiben. Hier geht es ja um den Himmel. Und dort bleiben alle draußen, die Sünde tun. Die nicht so leben, dass es Gott ehrt. Es geht nicht darum, dass Gott engstirnig, kleinlich oder eigensinnig wäre und deshalb so einen hohen Maßstab anlegt. Es geht darum, dass Sünde alles kaputt macht. Und das will Gott nicht. Und deswegen ist Gott so klar, wenn es um Sünde geht. Sünde ist alles, was nicht an die Vollkommenheit Gottes ranreicht. Deswegen sagt ja Gott in der Bibel, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle. Und Sünde ist alles, was wir tun, obwohl wir genau wissen, es ist nicht in Ordnung. Und Sünde ist alles, was wir nicht tun, obwohl wir genau wissen, ich müsste es tun. Und Sünde ist alles, was mein Gewissen belastet. Und Sünde ist vor allem unsere Ist-mir-egal-Einstellung Gott gegenüber. Gott kann viel reden, ich mache mein Ding. Mir redet niemand ins Leben rein. Das ist Sünde. Und die sorgt dafür, dass Menschen draußen bleiben, wenn das Leben im Himmel beginnt, weil sie mit ihrem Egoismus den Himmel nur kaputt machen würden. Und das eine kannst du glauben, Jesus weint über jeden, der in der Gefahr steht, draußen bleiben zu müssen. Jesus hat eine leidenschaftlich brennende Liebe für dich und für mich. Und Jesus will, dass wir einmal mit ihm gemeinsam im Himmel leben. Dafür ist der ganze Aufwand betrieben worden, mit Kreuz und seinem Tod. Und Jesus hat alles vorbereitet. Es gibt ja nicht wirklich Worte, die die Schönheit und die Pracht des Himmels auch nur annähernd real beschreiben könnten. Die Bibel, die gibt uns so ein paar Bilder, die wir Menschen als die größten vielleicht darstellen würden. Das heißt, eine Stadt aus Gold, wo es keine Sonne gibt, weil Licht immer da ist. Und Straßen aus Gold wie durchscheinendes Glas und Stadttore aus Perlen. Keine Ahnung, was das für eine Klunker sein müssen. Und was weiß, aber wer kann sich denn das vorstellen? Und alles durchflutet von Gottes Licht und seiner Liebe. Und dort will ich hin. Dort willst du ja auch hin. Und doch gibt es ein Drinnen und ein Draußen. Nenn es, wie du willst. Himmel und Hölle, ewiges Leben, ewige Verdammnis. Und auch für das Draußen gibt es nicht wirklich Worte, die die Schrecklichkeit dessen auch nur halbwegs treffen könnte. Die Bibel gibt uns da nur ein paar wenige Worte oder Aussagen an die Hand. Die spricht von einem See aus Feuer, der nie aufhört zu brennen. Schreckliche Qualen, Schmerz und Entsetzlichkeit. Und es sagt, klar, keiner will dorthin. Und doch werden viele dort sein und bleiben. Jesus hat gesagt, die breite Masse ist auf dem Weg zur Hölle. Und es kommen eben nicht alle in den Himmel. Es wird welche geben, die draußen bleiben. Jesus sagt, es sind viele. Und ich weiß nicht, ob das für dich eine entsetzliche Vorstellung ist. Wenn du vielleicht für dich sagst, ich weiß, ich bin drin, ich weiß, mein Erlöser lebt. Aber ob das für dich eine entsetzliche Vorstellung ist, dass die, mit denen du in Schule bist, auf dem Arbeitsplatz bist, dass die draußen sind. Bruce Marciano hat bei einem Jesus-Film Jesus dargestellt und ein Schauspieler will ja immer so spielen, dass er genau das darstellt, was derjenige dargestellt hätte und gedacht hätte, den er da spielen muss. Und das, sein Gebet war von Bruce Marciano: Herr Jesus, zeig mir, wie du das alles siehst. Und er berichtet dann mal später, 500 Leute standen vor mir, Schauspieler, marokkanische Statisten, Licht- und Technikteams. Plötzlich im Bruchteil einer Sekunde erlebte ich in meinem Inneren, wie diese Menschen in einer Weise lebten, die nicht Gottes Plan entsprach. Ich bin kein Mystiker, aber was da geschah, war so furchtbar, dass mein Herz aussetzte. Was in mir vorging, lässt sich vielleicht am ehesten mit dem Gefühl vergleichen, das Eltern haben, wenn sie aus dem Fenster schauen und ihr Kleinkind auf die Straße laufen sehen, auf der ihm ein Lastwagen entgegenkommt. Sie schreien und rufen dem Kind zu, dass es zurückkommen soll, aber es geht einfach weiter. Und so geht es Jesus. Er warnt, er ruft, er leidet. Wenn jemand seine Einladung ausschlägt und er lädt weiter ein und holt sich einen Korb nach dem anderen und er benennt klar die Grenzen. Und Jesus sagt, die Hunde müssen draußen bleiben und mit ihnen alle, die okkulte Praktiken betreiben oder in sexueller Unmoral leben, alle Mörder und Götzenanbeter, überhaupt alle, die sich für die Lüge entschieden haben, die sie lieben und tun. Und davon müssen wir uns einiges genau angucken. Jesus sagt, dass alle Mörder draußen bleiben müssen. Da geht es ja zum Glück um die wenigsten von uns, denkst du. Die Bibel sagt, 1. Johannes 3, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschlager, ein Mörder. Und Jesus sagt, noch krasser, wer schon auf seinen Bruder zornig ist, wer schon auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot oder du Narr, er ist des höchsten Gerichts schuldig und wird verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Leute, wie reden wir über andere? Wie reden wir manchmal über andere Christen? Wie oft reden wir schlecht über andere Christen? Und Gottes Wort sagt, wer nicht liebt, der bleibt im Tod, der bleibt draußen. Wenn wir unsere Mitchristen nicht lieben, schlecht über die reden und so weiter, das ist ein Zeichen dafür, dass wir geistlich tot sind, sagt die Bibel. Vielleicht fragst du, wie kann ich die lieben, die ich einfach nur blöd und bescheuert finde? Die Bibel sagt, du kannst dir diese Liebe nur schenken lassen. Du bekommst diese Liebe von Jesus geschenkt. Jesus erwartet ja nie etwas von dir, was er dir vorneweg nicht schenkt. Ich habe Werkzeugmacher gelernt, hat Gerd schon gesagt. Und ich sollte von meinem Chef aus ein Werkzeug für BMW bauen. Und da war meinem Chef klar, der muss mir die Maschinen und das Material zur Verfügung stellen. Sonst könnte ich das nicht bauen. Hätte der das nicht gemacht, hätte ich nichts gemacht. Aber er hat mir die Maschinen gegeben und er hat mir das Material gegeben. Also konnte ich für BMW ein Werkzeug bauen. Und genauso ist es bei Jesus. Jesus will, dass du liebst. Und deswegen schenkt er dir diese Liebe. Alles andere wäre ja unfair. Und wenn du diese Liebe, dieses Geschenk noch nicht hast, dann wird es höchste Zeit. Heute. Und wenn du diese Liebe empfangen hast, du wirst du anfangen, die zu lieben, wo es dir bisher nicht gelang. Und du wirst ihnen vergeben. Du wirst denen, die du blöd findest, ihre vermeintliche Blödheit vergeben. Und du wirst die, die da unsympathisch sind, mit den Augen Gottes sehen lernen. Auf andere Weise könntest du gar nicht in die Mission gehen. Ich war in New York in der Gemeinde, wo Leute aus 44 Nationen waren. Da hat jeder eine andere Macke. Und ich auch. Also wenn du diese Liebe von Jesus nicht hast, dass du sagst, ich vergebe dir allen Blödsinn. Ich weiß, du hast Jesus lieb, ich habe Jesus lieb. Und miteinander gehen wir auf die Straße und erzählen von Jesus. Wenn du diese Liebe nicht hast, du wirst nur mit denen zusammenrauschen und dich prügeln mit denen. Und wenn du diese Liebe hast, dann kannst du auch deinem Pfarrer, der in deinen Augen langweilige Predigt, vergeben und du wirst trotzdem von Jesus angesprochen werden. Nebenbei bemerkt, ob du in der Predigt angesprochen wirst oder nicht, das liegt ja nie am Prediger, das liegt immer an dir. Ein Prediger kann noch so schlecht reden, das ist auch meine Hoffnung für heute. Ein Prediger kann noch so schlecht reden. Es kommt darauf an, ob du von Jesus angesprochen werden willst. Jesus hat mal gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Glaubst du, dass Jesus heute zu dir redet, dann wird es geschehen. Aber das nur nebenbei bemerkt. Wenn du diese Liebe hast, dann wirst du auch deinen Mitchristen ihr manchmal furchtbar spießiges und frommes Getue vergeben können. Und du wirst den Christen vergeben können, die nicht mit dir auf einer Wellenlänge sind. Und du wirst sie lieben können. Und du wirst sie nicht mehr spöttisch abtitteln mit die Scharis oder die Liberalen. Sondern du wirst sie lieben. Du wirst sie Jesus überlassen und er wird sie, wenn nötig, korrigieren. Und dich und mich auch. Eine befreundete Diakonisse, die wurde vor einem halben, dreiviertel Jahr an der Hüfte operiert und es ist dann auch irgendwann gut verwachsen und geheilt und dann ist sie jetzt im Herbst zur Tür rausgegangen bei ihr zu Hause und stürzt hin und fällt genau auf diese Hüfte. Und ich sagte, es brach ein mörderischer Schmerz los. Und ich sagte, als ich dorthin gestürzt war, wusste ich genau, was Jesus mir sagen wollte. Ich sagte, an dem Morgen war ich in meinem Herzen zornig über eine andere Diakonisse, weil die nicht ihre Arbeit so macht, wie sie sie machen soll. Und ich muss die Arbeit für sie dann machen. Und ich wusste genau, Jesus hasst das, wenn wir zornig sind, weil das Sünde ist. Und da hat sie sich aufgerafft und unter Schmerz hin zu dieser Diakonisse geschleppt und gesagt, ich habe mich heute früh über dich geärgert und war zornig auf dich. Und es war deswegen, und ich bitte dir, vergib mir. Und da haben die darüber geredet, sie haben gebetet und dann spricht die andere Diakonisse ihr Vergebung zu und in diesem Moment ist aller Schmerz weg aus der Hüfte. Jesus nimmt Sünde ernst. Wir haben in Sachsen zur Zeit einen gewaltigen Kampf in der Kirche. Es wurden manche Entscheidungen getroffen, die mit der Bibel nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Und viele Fromme haben deswegen einen Hass auf die Kirche. Sie sind zornig auf die Pfarrer und Bischöfe und alles so. Die würden jetzt nicht sagen, dass sie den Bischof hassen oder so, sondern eher sagen, derb kritisieren. Aber wenn wir dann von den Affen im Landeskirchenamt reden, dann ist alles klar. Und dann sind die Frommen in Gottes Augen die Totschläger. Und die scheinbar Ersten sind die Letzten. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Und Jesus sagt, alle Totschläger, die zornig sind und so, ne, bleiben draußen. Jesus sagt, auch draußen müssen alle bleiben, die in sexueller Unmoral leben. Freunde, über dieses Thema ist schon so viel gesagt worden. Wir wissen, dass das Sexualität eigentlich ein wunderschönes Geschenk Gottes ist, aber es ist in unserer Gesellschaft so ein Problem geworden. Was wir in Filmen, in Serien, in Zeitschriften, im Internet mitkriegen, was in Schulen, in Arbeitsplätzen, an Bushaltestellen über Sex und Liebe geredet wird, vieles von dem verträgt unser Herz, unsere Fantasie, unsere Gedanken und prägt dann das, wie wir das selber leben. Und du merkst, dass du weißt ja selber, was in deinen Gedanken manchmal angestoßen wird durch das, was man vor die Augen kriegt. Und genau deine Gedanken, die interessieren Jesus, weil in deinen Gedanken zeigt sich für dich und für Jesus, ob du ihn ehrst. Nicht an der Fassade. Und im Übrigen, wo in unserer Bibel sexuelle Unmoral steht, steht im griechischen Urtext Pornoi, also Pornografie. Und deswegen komme ich auch nicht drum rum, hier kurz Pornografie zu erwähnen. Auch darüber wird viel gesagt und es wird viel davor gewarnt und trotzdem stecken so viele drin fest. Viele, viele Christen, vor allem Jungs. Und das sind nicht einfach nur Videos, das macht uns kaputt. Sünde macht kaputt. Du brauchst Hilfe, wenn du drin feststeckst. Freunde, Seelsorger, Therapeuten, die dir dort raushelfen. Mensch, du riskierst den Himmel, wenn du dir weiter diese Scheiße reinziehst. Gottes Wort sagt, ihr gehört zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben, über die Stränge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal darüber reden. Genauso wenig ist Platz für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ausschweifendes, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Gott und Christus herrschen werden. Das gilt auch für alle, die von Habgier besessen sind. Denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass das alles harmlos ist. Gottes Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Und Gottes Zorn trifft die nicht, weil Gott einfach mal schräg drauf ist, sondern weil Gott sein Volk liebt und es verabscheut, wenn Sünde sein Volk kaputt macht. Deswegen hat Gott so einen Zorn auf Sünde. Und Jesus sagt weiter, dass die Götzendiener draußen bleiben müssen, die Götzen anbeten. Denkt mir als erstes, ja, so ein Problem für heute ist das ja vielleicht nicht mehr. Götzendienst, früher in der Bibel liest man das, die Israeliten haben sich ein goldenes Kalb gebaut, dann sind sie auf dem rechten Bein, auf dem linken Bein um dieses goldene Kalb rumgehupft und getanzt und so. Und dann sind sie noch niedergefallen und haben das irgendwie angebetet. Aber wir machen das Gleiche heute immer noch. Wir fallen nicht vor goldenen Statuen nieder. Unsere Verehrung sieht ein bisschen anders aus. Unsere Niederwerfen, unsere Verehrung, die vollbringen wir mit unserer Fantasie. Was wir in unserer Fantasie abspielen lassen. Mit unserem Girokonto verbringen wir diesen Götzendienst. Mit unseren Internetsuchmaschinen und mit unserem Terminkalender. Da können wir jetzt manches aufzählen. Ich will mit euch von den vielen Götzen kurz nur drei anschauen. Ein solcher Götze sind vor allem wir selber. Unser eigenes Leben kann so ein Götze sein. Oft genug glauben wir ja, die Welt, die dreht sich um uns. Wir benehmen uns, als seien wir der Mittelpunkt des Universums. Also unser Glück, unsere Wünsche, unser Erfolg scheint das Wichtigste zu sein. Und dann sagt Jesus so einen blöden Satz wie, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Na klasse, wo bleiben jetzt meine Wünsche und so weiter? Diese Selbstverleugnung bedeutet ja nicht, dass du dich selbst verachten sollst. Versteh das nicht falsch. Jesus liebt dich über alle Maße und was Jesus liebt und was Jesus wertvoll ist, dürfen wir nicht verachten. Was heißt diese Selbstverleugnung? Das heißt, eine völlige Hingabe an Jesus Christus, sodass mein altes, eigenes Ich überhaupt keine Rechte und Ansprüche mehr stellen darf. Im Feiert Jesus 4 Liederbuch steht ein sehr schönes Lied, ich singe das gern, das heißt Mein ganzes Leben. Da ist der Text, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträume, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf, für ein neues Leben her. Krasser Text, ne? Was meine Rechte wären, ich gebe alles auf für das neue Leben her. Das singt sich leicht. Und dann poche ich dennoch auf mein Recht auf Selbstverwirklichung. Ich poche auf mein Recht auf Beziehungen, dass ich mal eine Ehe haben werde. Ich poche auf mein Recht auf Freizeit und auf Kino und auf Surfen im Internet und auf mein Recht, in den Urlaub fahren zu dürfen. Ich poche auf mein Recht, dass meine Eltern mir ein Handy kaufen müssen und Internetzugang zur Verfügung stellen müssen. Ich poche auf mein Recht, beleidigt zu sein, wenn ich verletzt wurde. Ich poche auf mein Recht, zornig sein zu dürfen und so weiter und so fort mit all die Blöden und so. Aber habe ich das Recht nicht gerade abgetreten an Jesus? Diese Rechte festhalten, das ist Götzenanbetung. Da bete ich mich an, mein Recht, mein Leben. Wir bleiben mal bei dem Recht auf Selbstverwirklichung. Viele Christen glauben, ich möchte in meinem Leben selbst bestimmen. Ich möchte aus meinem Leben selbst das machen, was ich mir erträume. Meine Ziele will ich umsetzen. Und weißt du, was sie dann sagen? Lieber Vater im Himmel, komm bitte mit mir und segne mich. Und weißt du, was sie damit meinen? Gott, dein Wille ist mir egal. Segne bitte meinen Plan, Hier ist mein Plan, damit mein Traum gelingt. Und weißt du, was dann passiert? Du bist der Meister und Jesus ist der Sklave, der dich bedienen muss und der dich segnen soll auf deinem Ego-Trip. Und das ist Götzendienst. Gottesdienst ist, Jesus, dein Wille geschehe. Jesus, dir nach. Warum hast du Angst, deine Ansprüche an dein eigenes Leben Jesus abzugeben? Hast du vielleicht Angst, bei Jesus zu kurz zu kommen? Wenn du diese Angst hast, dann täuschst du dich. Bei deinem Götzendienst wirst du zu kurz kommen. Denn Götzendiener müssen draußen bleiben, wenn die Party im Himmel anfängt. Ich möchte noch einen mächtigen Götzen ansprechen. Das ist das Geld. Natürlich ist Geld weder schlecht noch gut. Es kommt eben darauf an, wie wir zum Geld stehen und was wir damit machen. Aber wie leicht wird Geld zu einem Ersatzgott? Haben wir genug Geld, geht es uns gut? Ist das Konto so Richtung Null oder schon in den roten Zahlen? Dann bekommen wir Stress und werden unruhig. Der Evangelist Arno Backhaus hat das mal von sich erzählt. Wenn der früher von der Bank kam, sah ihm seine Frau den Kontostand schon im Gesicht an. Wenn das Konto in den Miesen war, war sein Blick entsetzt und zerknirscht. Und wenn das Konto gut gefüllt war, kam er fröhlich mit dem Lied auf den Lippen. Und das ist Götzendienst. Wirst du unruhig, wenn dein Konto gegen Null geht oder in die roten Zahlen geht? Bekommst du innerlich Stress, wenn das nötige Geld nicht da ist? Dann ist Geld dein Gott. Warum? Ganz einfach. Der Grund für deinen Frieden in deinem Herzen ist genügend Geld auf dem Konto und nicht Jesus. Wenn Jesus dein Gott wäre, würdest du glauben, dass er spätestens pünktlich alles auf dein Konto bringt, was du brauchst oder in deine Hand. Wenn Jesus dein Gott wäre, würdest du glauben, dass er sich dabei nicht versprochen hat, als er dir versprochen hat, ich versorge dich. Und da gibt es keinen Grund zur Panik oder zur Unruhe, wenn Jesus dein Herr ist und nicht das Geld. Und das Geld und unser Wohlstand wird wahrscheinlich bei vielen Europäern der Grund sein, warum sie draußen bleiben müssen. Jesus sagte mal, dass es für einen Reichen extrem schwer ist, es ist unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen. Und wir Deutschen, wir gehören zu den 5% der Reichsten in dieser Welt. Und wenn wir uns von unserem Wohlstand abhängig machen, wenn unser Wohlstand uns träge macht, dann sind wir Götzenanbeter. Wenn wir nicht mehr aus unserer angenehmen Couch hochkommen. Und Götzendiener bleiben draußen. Liebe Freunde, wir könnten jetzt noch lange über Sünde reden, über das, was dafür sorgt, dass Menschen draußen bleiben. Aber ich möchte jetzt lieber über das reden, was dafür sorgt, dass wir drin sind. Und Jesus sagt das nur einen Satz vorher in der Offenbarung 22, 14. Da sagt, selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Wer seine Kleider wäscht, von dem ganzen Schmutz seines schlechten Redens und Denkens und Handelns, und wer seine Kleider wäscht von aller Unmoral und seine Kleider wäscht von Götzendienst und. Wer seine Kleider wäscht und welche Waschmaschine, welches Waschprogramm? Na, Jesus redet hier von sich selber. Er redet von seinem Blut. Sein Blut, das in Strömen geflossen ist, als sie an ihn an das Kreuz rangenagelt haben. Und er ist für dich und mich dort gestorben, damit wir von dieser Last der Sünde, vom Fluch der Sünde frei sind, von dem Fluch Sünde tun zu müssen. Und Jesus wurde rausgeschmissen, raus aus dem Tempel, raus aus Jerusalem, raus aus seinen Klamotten gezerrt und ran ans Kreuz genagelt. Und er hat sich rausschmeißen lassen, damit wir nicht draußen bleiben müssen. Reinige deine Kleider, sagt Jesus. Und alle Bilder beiseite gelassen, heißt es, bitte Jesus um Vergebung. Um Vergebung für all den Schmutz in deinem Leben. Und wer das tut, wer zugibt, dass er sagt, ich habe Götzen angebetet, ich habe mich selber angebetet, ich habe das Geld verehrt und ich bin ein Totschläger nach deinem Maßstab. Wer das zugibt vor Gott und um Vergebung bittet, der bekommt Vergebung. Jesus sagte mal zu einer Ehebrecherin, als sie fremdgegangen war, ich verdamme dich nicht, geh und sündige nicht mehr. Wer Vergebung bekommt, bekommt auch die Kraft, die Sünde abzulegen. Ich vermute, dass es heute Morgen hier zwei Gruppen gibt von Menschen, zwei Gruppen. Die erste Gruppe sind vielleicht die Menschen, die Jesus noch nie ernsthaft um Vergebung gebeten haben. Die Leute, die Jesus noch nicht nachfolgen. Leute, von denen Jesus sagt, sind draußen. Und wenn du zu dieser Gruppe gehörst, wenn du hier irgendwie mitgeschleift wurdest und du konntest dich nicht wehren, weil dein Freund dich einfach irgendwie ins Auto gezerrt hat und jetzt sitzt du hier und musst das irgendwie durchstehen. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, ich flehe dich an, dass du dich an Jesus wendest und ihn um Vergebung bittest, dass du ehrlich wirst vor ihm und nicht einfach nur rausgehst und dir ein paar Gedanken machst, sondern dass du zu Jesus kommst. Und wenn du sagst, ich weiß aber nicht, wie das geht, hier gibt es Mitarbeiter, komm dann einfach hier vor, hier sind Leute da, die dir gerne helfen, die mit dir beten, die dir helfen, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Sprich sie an. Vermutlich gehören aber auch viele von euch zu der Gruppe, die genauso wie ich sagen, ich habe mein Leben Jesus hingegeben. Ich will nichts mehr, als dass Jesus das Ein und Alles in meinem Leben ist. Und trotzdem finde ich mich in so vielen Dingen wieder, wo Jesus sagt, wer das tut, bleibt draußen. Was ist jetzt? Bin ich draußen, obwohl ich Jesus nachfolgen will? Da ist als allererstes ein Blickrichtungswechsel, schweres Wort, nötig. Dass du nicht auf das nur noch siehst, was an Sünde da ist. Es ist wichtig, dass wir in den Abgrund unseres Lebens schauen. Aber es ist wichtig, dass wir dort nicht hängen bleiben, sondern dass wir auf Jesus schauen. Und wer Jesus aufrichtig um Vergebung bittet, der bleibt nicht draußen. Das sagt die Bibel. Wer aufrichtig um Vergebung bittet, wer in dieser Ehrlichkeit vor Gott bleibt, in dieser Demut, der bleibt nicht draußen. Und trotzdem kenne ich genauso wie du wahrscheinlich auch diese Sehnsucht, dass mein Leben Gott gefällt, dass das besser wird mit mir. Nicht damit andere mich besser finden, sondern dass mein Leben Gott mehr Ehre gibt. Die Bibel sagt, ihr sollt heilig leben, wie Gott heilig ist. Und das will ich doch. Wir geben uns doch Jesus nicht hin, damit wir so bleiben, wie wir sind. Kommen wir da nie raus, ist dann die Frage, oder? Und doch, wir kommen raus. Es gibt einen Weg dort raus und über den möchte ich jetzt zum Schluss noch sprechen. Der Weg dort raus ist, dass du als Christ Jesus kennenlernst. Viele denken, dass mit der Bekehrung alles Schluss ist. Man hat sich bekehrt, so ein Übergabegebet vielleicht mal gesprochen, dann ist die Sache dort oben geritzt. Das ist die fromme Variante von Religiosität. Und dann geht man vielleicht noch ab und zu in den Gottesdienst und das war's. Und dann hängst du in dieser Sünde fest. Und dann hängst du in diesem alten Leben und kommst nicht raus. Und der Weg ist, dass du Gott kennenlernst. Je mehr du erkennst, wie Gott ist, wie liebevoll, wie verliebt in dich, wie barmherzig, wie leidenschaftlich, wie gerecht, aber auch wie traurig und entsetzt über jede Sünde, wie eifersüchtig Gott ist und wie würdevoll, wie majestätisch Gott ist. Je mehr du Gott kennenlernst und je mehr du Gott erkennst, wie herrlich er ist, desto weniger wird dich Sünde reizen. Es wird dich nicht mehr reizen, weil du Gott erkennst und so überwältigt bist von Gott, dass du diesen Dreck überhaupt nicht mehr willst. Und es liegt in deiner Hand. Lerne Gottes Wesen kennen. Und dazu musst du Bibel lesen. Wenn Vergnügung dein Götze ist, wirst du nicht viel zum Bibellesen kommen. Dann wirst du viel in Facebook schreiben und du wirst vor der Klotze hängen und du wirst chillen und was weiß ich. Wenn Vergnügung dein Götze ist und du wirst dort Gott nicht kennenlernen und du wirst in deiner Sünde hängen bleiben, weil sie dich immer weiter reizen kann, weil du Gott nicht wirklich kennst. Aber wenn du dir die Mühe machst, Gott kennenzulernen, wird viel passieren. Ich will zwei Dinge erwähnen, die passieren. Das erste ist, du wirst Ehrfurcht vor Gott bekommen. Ehrfurcht. Und du wirst anfangen, die Sünde zu hassen. Es wird für dich die schrecklichste Horrorvorstellung werden, je wieder Sünde zu tun. Gottes Heiligkeit zu verletzen. Es wird für dich der schrecklichste Albtraum sein, Gottes Willen ungehorsam zu sein. Deine Ehrfurcht vor Gott wird so groß sein, dass du nicht einmal einen Gedanken dir erlaubst, der Gott traurig macht. Und das alles passiert aber nicht, indem du mal jemanden für dich beten lässt. Das passiert auch nicht, indem du jemanden bittest, der dich mal segnet und dann dir noch ein Segenskerzchen zugibt. Das ist alles gut. Aber das passiert nur, wenn du dir viel Zeit nimmst, Gott zu suchen. Gott in der Bibel zu suchen, zu lesen, zu studieren, dich reinzugraben in sein Wort und zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir den Vater. Und wenn du Predigten hörst, da ist das Internet gut, gibt es viele gute Predigten. Gleich ein Werbeblock für Sermon Online, wo du dann die Predigten der Jumiko nochmal nachhören kannst. Wenn du Gott kennenlernst, wirst du diese Ehrfurcht vor Gott bekommen. Das ist keine Angst, aber ein Respekt vor seiner Heiligkeit. Und du wirst anfangen, die Sünde zu hassen. Und dieser Hass, den du bei Jesus siehst über die Sünde, der wird so in dir brennen. Wir tun ja Sünde nur deshalb, weil wir Sünde nicht hassen. Weil alle Welt so lebt, scheint es okay für uns zu sein und wir arrangieren uns damit und dann dulden wir das und sagen, okay, wenn die das tun, es wird wohl nicht so schlimm sein. Und wir lassen uns dann Zeit mit unseren Charakterschwächen, mit dem, wo wir wüssten, das müsste sich ändern, aber wir sagen, so schlimm wird es nicht sein. Die anderen sind doch auch so. Aber weißt du, Jesus duldet keine Sünde, der lässt sich auch keine Zeit da groß. Er will dort ran. Jesus sagt, du wirst dich für jedes nutzlose Wort einmal vor Gott rechtfertigen müssen. So sehr hasst Gott die Sünde. Und wenn du Gott kennenlernst, wirst du Sünde in deinem Leben erkennen und ihr den Krieg erklären. Sei unbarmherzig gegen jede Sünde in deinem Leben. Akzeptiere Sünde in deinem Leben bitte niemals. Sei unbarmherzig gegen alles in deinem Leben, wo du weißt, das entehrt Gott. Ich sage nicht, sei unbarmherzig mit anderen, was bei anderen Sünde ist. So. Sei unbarmherzig mit der Sünde in deinem Leben. Aber, und das ist jetzt ein fettes Aber, sei nie unbarmherzig mit dir. Denn Jesus ist barmherzig mit dir. Viele Christen verachten sich, je länger sie Christen sind, dafür, dass sie immer noch Sünde tun und immer noch an Dingen festhängen. Und dann werden sie vielleicht 30, 40, 50 und denken, warum bin ich im Glauben noch nicht weiter? Und ich müsste schon viel weiter sein. Und dann sieht man jüngere Christen, die vielleicht scheinbar mehr glauben und dann fängt man an, sich selbst zu verachten. Und wird verbittert drüber. Tu das nicht. Sei barmherzig mit dir selber. Du verachte dich nicht selbst. Du kannst nichts tun, dass Jesus dich mehr liebt. Und wenn du in einem Jahr mehr glauben würdest als heute, würde Jesus dich in einem Jahr nicht mehr lieben als heute. Jesus liebt dich immer volle Kanne. Du kannst nichts tun, dass Jesus dich mehr liebt. Du kannst aber auch nichts tun, dass Jesus dich nicht mehr liebt. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Sei unbarmherzig gegen jede Sünde in deinem Leben, aber sei barmherzig mit dir, weil Jesus mit dir barmherzig ist. Gott hasst nicht den Sünder, er hasst die Sünde. Gott hasst nicht dich, er liebt dich, aber er hasst die Sünde, die in deinem Leben Dinge kaputt machen will. Hast du die Sünde in deinem Leben? Ich frage nicht, ob du es einfach nur doof findest. Hast du die Sünde? Wenn ja, dann wirst du ausnahmslos alles in deinem Leben vernichten, was Jesus missfällt. Und dann wirst du deine Kleider reinwaschen bei Jesus. Du wirst um Vergebung bitten und Kraft bekommen, die Sünde in deinem Leben auszurotten. Und das klingt nach Kampf, das klingt nach Arbeit, das klingt nach viel Disziplin. Und liebe Freunde, das ist es auch. Jesus' Nachfolge ist kein immerwährender Freizeitpark. In der Bibel steht 1. Timotheus 4, Vers 7, "Diszipliniere dich darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Diszipliniere dich. Tritt dir selbst in den Hintern. Das ist Kampf. Ein Kampf gegen deinen inneren Schweinehund. Kampf gegen die Sünde. Und weißt du, Jesus hat diesen Kampf gegen die Sünde schon am Kreuz gewonnen. Jesus hat dich befreit von der Macht der Sünde. Das heißt, du musst nicht mehr sündigen. Aber Jesus hat dich nicht befreit von der Möglichkeit zu sündigen. Du hast weiter die Möglichkeit zu sündigen. Und die Entscheidung liegt bei dir. Gott kennenzulernen und die Sünde zu hassen, dich selbst zu disziplinieren oder es einfach so dahinlaufen zu lassen. Und liebe Freunde, ich wünsche dir, dass du diese Jugendmissionskonferenz heute hasserfüllt verlässt. Erfüllt mit Hass auf jede Sünde in deinem Leben. Ich wünsche dir aber auch, dass du diese Jugendmissionskonferenz erfüllt mit Gottes Liebe verlässt. Im Wissen, es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Jesus mich nicht mehr liebt. Mit dem Wissen, er ruft mich. Er leitet mich. Er hat schon die Macht der Sünde gebrochen. Und ich wünsche dir, dass du die Jugendmissionskonferenz als jemand verlässt, der gewiss ist, dass er drin ist und nicht draußen. Amen. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir für deine Leidenschaft, die du für uns hast. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du es nicht ertragen konntest, dass wir ohne Chance einfach nur auf dem Weg in die Hölle sind. Und ich danke dir, dass du alles abgelegt hast, deine ganze Königlichkeit und Gottheit. Und danke, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du für uns gestorben bist. Und danke, dass du die Macht der Sünde zerstört hast. Dein Wort sagt, du hast alle Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Du hast sie öffentlich zur Schau gestellt und hast einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Und Herr Jesus, du weißt, in welchen Stellen wir uns mit Sünde arrangiert haben. In welchen Bereichen unseres Lebens wir Sünde dulden. Wo wir durch was auch immer weich gespült sind und denken, ist ja nicht so schlimm, macht jeder. So ist dieses Leben halt, so ist die Welt. Und Herr Jesus, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen dich erkennen in deiner Königlichkeit, in deiner Majestät, in deiner Herrlichkeit. Wir brauchen diese Ehrfurcht vor dir. Und Jesus, wir flehen diesen Hass auf alles, was dich nicht ehrt in unserem Leben. Jesus, wir bitten dich darum, dass du diesen Hass in uns entzündest auf die Sünde. Du sagst in deinem Wort, hasst die Sünde. Vergib, Herr, wo wir das nicht gemacht haben, wo wir sie geduldet haben, wo wir uns sogar noch dran gefreut haben. Vergib, vergib, Herr. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du die stärkst, die sich nach dir ausstrecken und dass du sie leitest. Und ich danke dir, dass unser Leben in deiner Hand ist und nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns leitet, der uns in die Wahrheit führt, der jede Lüge in unserem Leben aufdeckt. Wir bitten dich, dass du uns ein gehorsames Herz gibst, dass Gehorsam das umsetzt, was du heute Morgen in uns aufgedeckt und angestoßen hast. Wir danken dir, dass du redest, dass du da bist. Wir haben dich lieb, Jesus. Unser Leben gehört dir. Dein Wille geschehe. Amen.